Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute habe ich Dennis Dogan von den Product People zu Gast. Und es geht um Regulation, beziehungsweise die Arbeit als Produktmanager im regulierten Umfeld. Dennis hat da eine ganze Menge von Erfahrungen gesammelt und ich finde, es ist ein sehr spannender Erfahrungsbericht entstanden, wie man mit so Themen wie digitale Dienstegesetz, also Digital Service Act, oder auch in der Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung so vorgehen kann. Freut euch auf einige Impulse aus der Realität, wenn Produktmanagement-Theorie auf die regulierte Praxis trifft. Viel Spaß dabei. Wir sprechen ja hier im Podcast über all die Jahre in so vielen Folgen immer über das agile Produktmanagement, wie man es machen müsste, wie man es machen sollte, wie es in den Büchern steht. Und natürlich gerade so ein Framework wie Scrum sagt dir nichts zur Realität. Und eine der häufigen Realitäten gerade hier im deutschsprachigen Raum ist eben Regulation, sprich das Arbeiten, das Wirken als Product Owner, als Produktmanager in einem regulierten Umfeld. Und darüber möchte ich heute sprechen, also wie kann Produktmanagement gut gelingen in einer regulierten Branche? Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der sehr viel Erfahrung damit schon hat und mit dem ich mich dazu herzlich gerne austauschen möchte. In dem Sinne herzlich willkommen von den Product People, Dennis Dohan. Hallo Dennis.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Dennis, du hast einige Jahre Erfahrung im Produktmanagement und eben jetzt bei den Product People aus Berlin, einer Organisation, soweit ich das beschreibe, du kannst es gleich mich korrigieren, die eben Produktmanagerinnen und Produktmanager eben ad interim an Firmen verleiht, hätte ich jetzt fast gesagt, oder bereitstellt, um eben als externe Produktmanager interimsweise zu überbrücken. Du bist in dem Sinne als Product Management Consultant für die Product People unterwegs. Product People kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren aus immer, wann ist es immer, dienstags, 8.27 Uhr war das immer, ne? Oder ist das meistens das so für eine halbe Stunde zu unchristlicher Zeit?
Meinst du die Livestreams?
Ja, Livestreams oder kurze Webinare.
Ja. Genau. Jetzt mittlerweile dienstags um 5 Uhr abends.
Ja, okay. Jedenfalls habt ihr mit Mirela Mus, die das gegründet hat, die ich auch gut kenne, einen tollen Service auf die Beine gestellt. Und ich glaube, gerade für so Friktionssachen, wo eine PM-Stelle frei ist, seid ihr eine gute Anlaufstelle. In dem Sinne, Dennis, habe ich von dir ja auch gehört, dass du auch schon das ein oder andere in unterschiedlichen Branchen schon auch gesehen hast und unter anderem in regulierten Branchen. Und darum soll es heute gehen. Deshalb hast du da einiges an Erfahrung. Und ich habe ja auch in ein bisschen reguliertem Umfeld hier und da Erfahrung gesammelt. Deshalb freue ich mich, dass wir uns dazu mal austauschen. Dennis, jetzt habe ich aber schon ein paar Sachen über dich gesagt und wahrscheinlich nicht alle richtig. Am besten stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz selber vor. Wer bist du, was machst du so ungefähr?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal. Mein Name ist Dennis Dohan. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Product Management Consultant bei Product People und hatte die Möglichkeit, bei Product People in verschiedenen Branchen zu arbeiten, sowohl in Fintech als auch in Marketplaces oder im AI-Bereich. Und wie du es auch selber schon gesagt hattest, wir sind auf einer Interim-Basis unterwegs. Das heißt, manchmal gibt es halt Firmen, wo halt jemand in Mutterschutz geht oder es dauert zu lange, bis man jemanden einstellt. Und um das zu überbrücken, kommen wir rein und helfen mit den ganzen To-Dos, die noch getan werden müssen. Die Projekte können dauern von 3 bis 12 Monate. Das hängt auch von dem Kunden ab. Und meine Produktmanagement-Laufbahn hat aber nicht bei Product People begonnen, sondern bei Tier Mobility. Ich denke, einige Zuhörer, speziell im deutschsprachigen Raum, kennen Tier. Das ist der E-Scooter- und E-Bike-Sharing-Anbieter. Dort war ich von sehr früh schon dabei, nicht direkt im Produktbereich, aber habe dort später ins Produktmanagement gewechselt. Und ich mache Produktmanagement seit einigen Jahren und habe sehr viele verschiedene Arten von Regulationen gesehen.
Prima, das heißt, auch bei sowas wie Tier, also einer Mobility-Lösung, gibt es Regulationen, oder?
Ganz genau. Viele denken einfach, dass man die ganzen Scooter und E-Bikes überall hinplatziert hat, dass man einfach überall hingehen könnte. Aber eigentlich gibt es strikte Regeln, die eingeführt wurden. Es gab auch größere Regeln, zum Beispiel, als wir uns damals für London und Paris, muss man sich halt speziell bewerben. Man konnte, so bei anderen Städten konnte man einfach nur diskutieren und man konnte dann halt einfach rein. Aber bei London und Paris zum Beispiel, bei den zwei großen Städten, gab es ein richtiges Bewerbungsverfahren. Und dort gab es richtige Regeln, die auch technisch umgesetzt werden mussten. Falls wir das nicht erfüllen konnten, hatten wir gar keine Chance, überhaupt da reinzukommen. Und das sind halt, ja, auch in der Mobilitätsbranche gibt es viele Sachen, die man überlegen muss. Genau.
Du hast eben gesagt, du bist auch im Fintech unterwegs gewesen. Ich bin sehr viel tatsächlich im Insurance, also Versicherungskontext unterwegs. Habe selber ja auch festangestellt im Pharmaumfeld gearbeitet. Hier und da haben wir Banken natürlich auch als bei uns als Kunden oder sowas. Ich habe auch zwei E-Mobility-Anbieter gerade bei uns drin. Also Oliver und ich sind mit denen unterwegs, die im Bereich, ja, also Batterielösungen und Charging und sonst was unterwegs sind. Also auch, ja, typische Branchen, diese Beispiele, wo Regulation ein Thema ist. Aber bevor wir jetzt weitergehen, Dennis, lass uns doch erstmal ein bisschen definieren, was ist denn Regulation? Was versteht man denn unter einer regulierten Branche? Wie würdest du das definieren?
Das ist eine gute Frage. Um es ganz banal oder ganz einfach auszudrücken, würde ich sagen, das sind einfach Gesetze oder Regeln, die eingehalten werden müssen von einer Firma, damit sie weiter operativ tätig sein können. Und das können Gesetze sein oder Regeln sein, die schon seit Jahrzehnten existieren. Aber es können auch ganz neue Gesetze sein, weil sich halt der Markt weiterentwickelt und neue Gesetze reinkommen. Und genau, und das ist, was ich als regulierte Branche bezeichnen würde.
Also vor allem, so finde ich immer, von extern, also von außerhalb der Unternehmung, gibt es Vorgaben, meistens in Form von Gesetzen und gerade eben im EU-Kontext immer stärker auch durchaus, gibt es Vorgaben, an die wir uns halten müssen, weil sonst irgendeine Behörde kommt, im Bank- und Versicherungsbereich ist das dann die BaFin, also eine Aufsichtsbehörde, die uns im Zweifel auch den Hahn abdrehen kann, also die unser Produkt oder unser Service im schlimmsten Fall töten kann, also uns verbieten kann, diesen Service auszuüben, wenn wir uns nicht an diese Regeln halten. Im ersten Schritt ist das dann meist so, dass man sogenannte Moniten kriegt, also so kenne ich das als Begriff, also dass man erstmal so, ne, erhobener Zeigefinger, du, hier musst du nachbessern, sonst gibt's Haue. So, es werden einem Haue angedroht, sag ich mal. Welche Aufsichtsbehörde ist denn das im Mobilitätssektor?
Gute Frage. Das war die, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen, aber in London war es zum Beispiel Minister of Transportation. Mhm.
Ist meistens sind das so nachgeordnete Behörden der Ministerien, ne? Ja. Aber okay, das ist langweilig, darüber zu reden. Lass uns mal lieber drüber reden, über Produktmanagement in solchen Umfeldern. Also wir haben nicht alle Freiheiten, weil wir Rahmenbedingungen haben. Wir haben Constraints. Wir haben, kann man auch sagen, aus dem Stakeholder-Management betrachtet, wir haben weitere Stakeholder. Ja? Und diese Firmen haben dann meistens auch Compliance-Managerinnen und Manager intern, die dafür sorgen, dass diese Compliance eingehalten wird zu den gesetzlichen Vorgaben. Und damit müssen wir als Produktmanager dealen. Frag mal als erstes, du hast ja jetzt in verschiedenen Branchen das schon gesehen. Ne? Du sagtest Fintech, Mobility etc. Oder kommst jetzt da mit den Product People auch rum in verschiedenen Branchen. Und du sagst, du gehst oder ihr geht üblicherweise so von, weiß nicht, 6 bis 12 Monaten oder was in so Contracts rein. Dann musst du dich ja auch sehr schnell in solche Umfelder einarbeiten. Das ist das eine. Aber trotzdem mag es ja Gemeinsamkeiten geben. Also das würde mich mal interessieren. Was für Gemeinsamkeiten branchenübergreifend siehst du in diesen regulierten Branchen? Gibt es da was?
Ja, es gibt einige Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit, die ich gemerkt habe, und vielleicht war das auch nur etwas Glückssache, aber wenn man in regulierten Branchen arbeitet, wo es viele Gesetze und Regeln gibt, die man einhalten muss, dann hat man halt als Produktmanager einen Counterpart. Und das ist halt das Compliance-Team. Mit denen arbeitet man sehr eng zusammen. vielleicht sind das auch die einen der engsten Stakeholder, mit denen man zusammenarbeitet. Und was ich, die Gemeinsamkeiten, die ich bisher gesehen habe, und wie gesagt, kann vielleicht eine Glückssache sein, aber die Zusammenarbeit mit den Compliance-Abteilungen war immer super, super spannend und hat viel Spaß gemacht. Und die waren wirklich immer bereit zu erklären. Weil wenn man in eine neue Branche reinkommt, mit wo man noch nicht gearbeitet hat, muss man ja die Regeln und Gesetze erstmal verstehen. Und ich bin jemand, der auch generell immer sehr viele Fragen stellt. Und ich habe immer halt Compliance-Stakeholder gefunden, die wirklich mir Zeit genommen haben, mir alles zu erklären. Also deswegen, das ist eine Gemeinsamkeit, die Compliance-Mitarbeiter sind immer sehr freundlich, selbstbereicht. Aber eine andere Sache, die ich auch gemerkt habe, eine Gemeinsamkeit ist, dass manche Regeln branchenübergreifend sind. Das heißt also, es gibt spezifische Regeln nur für Branchen. Wie gesagt, in der Mobilitätsbranche gibt es spezielle Regeln. Aber wenn man zum Beispiel die DSGVO nimmt, das ist halt branchenübergreifend. Das kann im Fintech muss man das einhalten, man muss das in Marketplaces einhalten. Also es gibt manche Sachen, die halt wirklich in vielen Branchen gleich sind. Und eine dritte Gemeinsamkeit, die ich gesehen habe und gemerkt habe, ist, dass Compliance-Themen Zeit in Anspruch nehmen. Man kann nicht sehr schnell Sachen lösen. Also kann eine Zeit in Anspruch nehmen. Etwas, was technisch gesehen eventuell vielleicht, also jetzt das ist nur ein Beispiel, aber technisch gesehen vielleicht 2 Wochen dauern würde, kann trotzdem 1 Monat oder 2 Monate dauern, bis das dann halt live geht, weil man so viele Sachen mit dem der Compliance-Abteilung besprechen muss. Und ja, es ist auch ein Hin und Her manchmal. Mhm. Man muss verhandeln.
Ja, man muss auch, glaube ich, Geduld haben und Resilienz zeigen. Ich habe das im Pharmaumfeld halt auch hart lernen müssen. Ich kam vorher hier aus meinem E-Commerce-Umfeld von HRS und da war vieles möglich zumindest. Auch man konnte super viel ausprobieren und auch mal riskante Sachen vielleicht machen. Beim Pharmahersteller, was soll ich sagen? Du darfst noch nicht mal auf eine Website einfach so alles draufschreiben, ohne dass das geprüft ist, wenn es sich denn um eine Website von Arzneimitteln handelt. Ne? Da gibt's ja auch klare Vorgaben. Und auf der einen Seite wollten wir dann vielleicht für ein Verhütungsmittel spannende Growth-Marketing-mäßige digitale Services und so weiter anbieten. Auf der anderen Seite sagen die, du kannst hier eine super, Website zwar bauen, um eine Antibabypille oder eine Spirale oder sonst was zu bewerben, aber darfst du dann eben nicht. Ne? Bewerben darfst du ja nicht. Für ein Medikament bewerben darfst du nicht. Das heißt, du musst irgendwie drumherum bauen, dass du irgendwie die Leads einsammelst und so weiter. Und dann komme ich mal zu einem anderen Punkt, also meiner Beobachtung jetzt auch aus dem Versicherungs- oder Bankenumfeld. Viele, auch so in Trainings, wenn ich in den Umfeldern unterwegs bin, sagen mir dann immer, so viele PMs oder POs sagen immer, ja, das ist ja super spannend, was du da berichtest, so innovative Sachen zu machen oder Produktmanagement aller, ne, Product Discovery, wirklich auch diese Produktrisiken zu leben und viel auszuprobieren, Inspect and Adapt. Da sagen die immer, das geht aber bei uns nicht, weil wir sind hier ja in einer regulierten Branche und, so höre ich das oft als Beobachtung, wir machen ja fast nichts anderes, als uns an die Gesetze zu halten. Also sprich, Dinge zu tun, damit wir gesetzeskonform bleiben. Es bleibt gar keine Zeit mehr, gestalterisch zu agieren. Und das ist so die Frage, auf die ich hin will. Wie können wir den Gestaltungsanspruch, den wir im Produktmanagement eigentlich gerne haben, also sein Produkt zu gestalten und nicht nur zu verwalten, wie können wir das in einem regulierten Umfeld am Leben halten oder aufrechterhalten?
Das ist eine super spannende Frage und ich möchte dort gerne in 2 Richtungen gehen. Die eine Richtung wäre halt auch zu sagen, hey, ich kann gar keine Product Discovery machen, es macht gar keinen Sinn, weil wir so viel nur Sachen abarbeiten müssen. Hierzu muss ich sagen, das ist eine etwas allgemeine Antwort, aber hier muss ich sagen, dass ich auch in Firmen gearbeitet habe, wo ich auch einfach eine Liste von Sachen bekommen habe, die ich abarbeiten sollte. Das war jetzt nicht immer nur Regulation, Es gab auch andere Sachen, die ich einfach, das ist halt, das ist die Roadmap, bitte mach sich, geh sicher, dass
also
die Roadmap.
Push-Verfahren, hier bitte liefern.
Push-Verfahren, ja. So ein bisschen, genau. Und eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass trotz allem man als Produktmanager dort was bewegen kann, aber das muss von dir selber kommen. Das heißt, ich habe ja gesagt, weil ich auch als Externer dorthin komme und sage, okay, ich muss jetzt, ich muss den Kunden jetzt glücklich machen. Die wollen das von mir, dann mache ich das auch. Aber gleichzeitig lebe ich halt auch für das Produktmanagement und ich möchte halt, dass das Produktmanagement auch gut gemacht wird. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, das wird ein Side-Project von mir. Ein Side-Project, genau. Und ich habe gesagt, das werde ich jetzt nebenbei lösen. Ich werde ein Product Discovery Framework sozusagen erstellen. Es gibt ja sehr viele Sachen heutzutage online. Aber erstellen, ich werde Sales kontaktieren, denen sagen, dass ich gerne mit Kunden sprechen möchte. Und ich möchte Opportunities herausfinden. Und im Idealfall dann kann man ein Opportunity Solution Tree oder was immer auch halt bauen. Und das ist etwas, was ich auch gerade mache bei einem meiner Kunden. Und auch wenn du geblockt wirst als Produktmanager, du kannst das als Side-Projekt beginnen, um jemand muss ja den Stein ins Rollen bringen und das kannst du sein mit einem Side-Projekt. Und mein Ziel ist es einfach, alles zusammenzufassen und dann an das C-Level zu übergeben.
Ja, spannend, weil das erinnert mich an eine Folge, die wir ungefähr vor ein paar Wochen auf jeden Fall hatten zum Thema Guerilla Discovery mit dem Tobias Morauf. Der hat das so ähnlich beschrieben. Der ist tatsächlich, kommt auch extern in so Situationen rein und der hat auch von Kontexten gesprochen, wo Discovery nicht so erwünscht war. Jetzt mal unabhängig von Regulation hin oder her. Aber er hat auch gesagt, im Endeffekt, ich bediene erstmal so die Mandatory Tasks, also das, was, sagen wir so, was zwingend wirklich, was ich auch einsehe, was zwingend geliefert werden muss, damit ich mir Freiräume schaffe, um so ein bisschen im Verborgenen, er nennt das dann so Guerilla-Taktik, was vorzubereiten, um dann, wie du gerade auch sagst, die Ergebnisse zu zeigen, sag, guck mal, wir haben hier durch Customer Interviews oder so herausgefunden, bla 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 bla, das war vielleicht gar nicht mein Auftrag, aber wir haben jetzt hier Insights erwirkt oder erstellt und dann holt man sich, glaube ich, Stück für Stück auch Vertrauen dafür, in solche Bereiche reinzugehen.
Mhm. Ganz genau, genau. Und jetzt nochmal den Schwung zurück zu regulierten Branchen. Wie kann man dort, sagen wir mal, kreativer sein? Und da kann ich nur eins sagen, und zwar, ja, auf den ersten Blick sieht es schon sehr stumpf abarbeiten aus. Es gibt Regeln, die müssen befolgt werden, mach es, Punkt. Aber meistens ist es so, dass die Regeln halt definiert sind, das heißt, du musst A, B und C halt anbieten, aber meistens steht nicht, wie du das machen sollst. Das heißt, wie du dieses Gesetz umsetzen solltest, um das halt in deine Produkte zu integrieren. Und da hat man halt Gestaltungsmöglichkeiten. Das habe ich auch bei einem meiner anderen Kunden gesehen. Da musste ich halt auch das digitale Dienstegesetz halt implementieren. Das ist eine neue Regelung. Und dort waren auch wichtige Punkte, die man erfüllen musste. Aber wir haben uns intern zusammengesetzt und haben intern nach Lösungen gesucht, wie wir das skalierbar, schnell und aber auch noch halt user-centric so ein bisschen halt integrieren können, veröffentlichen können. Und dort gibt es schon halt einen Gestaltungsspielraum, würde ich sagen. Also das ist nicht so, dass man halt, dort sind die Hände eigentlich nicht gebunden, um ehrlich zu sein.
Finde ich ein gutes Beispiel. Also auf deine Erfahrung da rund um das digitale Dienstegesetz will ich sofort wieder zurückkommen. Aber eins ist mir noch wichtig. Ich finde diese Haltung, zu sagen, ja, da ist eine gesetzliche Vorgabe, die sehe ich halt als Einschränkung, Constraint oder anders gesagt als Problem. Kann es positiver als Opportunity frame, aber bleiben wir mal bei Problem, zu sagen, das ist einfach im Problemraum des Nutzers das Problem, sprich sozusagen legal zu operieren, muss ich mit lösen im Lösungsraum, damit ich ein erfolgreiches Produkt habe. Das Entscheidende aber, das hast du ja gerade auch schon so angedeutet, ist, dass als Vorgabe im Problem Space zu sehen und nicht schon direkt als Vorgabe im Lösungsraum zu verstehen, sondern zu sagen, ich möchte das Problem verstehen, was dahinter steht. Lass uns, das hast du schön gerade gesagt, lass uns aktiv zugehen auf die Compliance Stakeholder. Möchte ich nochmal sagen, die Frage kommt häufig auf, ist dann die BaFin, also die Regulierungsbehörde, mein Stakeholder oder die internen Compliance-Kollegen? Ich habe persönlich die Tendenz zu sagen, die internen Compliance-Kolleginnen und Kollegen, das sind die Stakeholder, mit denen ich direkt operiere. Dahinter liegt dann die Behörde. So, zurück. Auf diese Menschen muss ich zugehen, frühzeitig, proaktiv, wie auf eine Betriebsräte etc. in anderen Kontexten, und mir das erklären lassen. Was ist die gesetzliche Vorgabe? Was ist sie genau? Wo sind vielleicht auch so die Graustufen, Graubereiche, die ich ausnutzen kann? Ich sage ganz bewusst, ich will nicht illegal operieren, aber ich will so an der Kante sein, ne? Sozusagen, dass ich noch wirtschaftlich erfolgreich bin. Und jetzt lass uns da, das haben wir nämlich im Vorgespräch rausgearbeitet, das ist eine spannende Geschichte, in der du da gearbeitet hast. Also digitale Dienstegesetz war das Stichwort. Branche war ein Marktplatz, ne? So, das können wir so grob sagen.
Genau. Genau,
das war die Frage. Erzähl mal so ein bisschen den Kontext, wie du da mit dem digitale Dienstegesetz oder wie heißt es, DSA, Digital Services Act, wie du damit zu tun hattest.
Genau, also erstmal vielleicht eine ganz kurze Intro zu dem Gesetz selber.
Mhm, genau, was ist das?
Für die Zuhörer, das wäre dann halt, es ist halt einfach das Ziel des DSAs oder halt in Deutschland halt digitale Dienstegesetz, ist es, dass man ein sicheres Internet hat. Einen sicheren digitalen Raum, wo die Grundrechte der Nutzer geschützt wird. Und das ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber es gab halt Unterpunkte, die halt erfüllt werden mussten. Es gab einige Unterpunkte, aber um ein paar Beispiele zu geben, ein Unterpunkt war, dass ich als User von einem Marketplace oder als Social Media Plattform illegale Produkte oder illegale Inhalte melden kann. Sodass die Firma das beseitigt, sodass halt die Plattform sicherer wird für andere User.
Und auf der Plattform selber oder, muss ich das melden dürfen, oder?
Okay. Genau, genau, auf der Plattform selber muss das gemeldet. Mhm. Also es muss eine Möglichkeit geben, dass ich als User dass ich dort was melden kann, was illegal ist. In meinen Augen. Was auch ein Problem führen kann, weil es gibt ja keine Definition von, was ist eigentlich illegaler Content, Produkt.
Ja, vor allem, ich kann auch andere halt denunzieren. Ne?
Genau, ja. Aber das ist eine andere Hürde für die Firma dann. Aber es gab auch eine Regelung zum Beispiel in der DSA, die besagt, dass ich als Nutzer eines Marketplaces oder Social Media Plattform wieder wissen darf, warum mir Werbung angezeigt wird. Warum sehe ich diese Werbung gerade? Aus welchen Gründen? Das muss transparent mitgeteilt werden. Oder wenn ich eine Suchfunktion eingebe, Beispiel Amazon. Ich suche etwas nach neuem Geschirr zum Beispiel. Und ganz oben werden ja Produkte platziert, für die andere Firmen bezahlt haben. Die haben Werbung eingeschaltet. Deswegen werden die ganz oben platziert. Ich als Nutzer muss sehen, dass das eine Werbung ist, dass jemand dafür gezahlt hat, dass ich das ganz oben sehe. Und vielleicht interessiert mich das gar nicht, aber ich als Marketplace muss es mit dem Kunden kommunizieren. Das ist halt das Ziel gewesen, einfach ein sicherer und transparenter digitaler Raum für Nutzer erstellt wird. Und diese Regelung ist aktiv seit 2022, aber man hatte eine Toleranz. Das heißt also, 2022 kam es live. Aber seit Anfang dieses Jahres, seit Februar 2024, muss jede große Firma, Marketplace, Social Media Plattform das erfüllen. Ansonsten drohen heftige
Strafen. Weißt du, auf welcher Größenordnung das trifft? Also müssen wir uns schon Gedanken machen als
Website-Anbieter? Nee, weiß nicht mehr aus dem Kopf, leider. Aber es gibt genaue Daten, okay. Zahlen. Und es gibt auch verschiedene Regeln anhand der Größenordnung. Zum Beispiel für Facebook oder für Amazon gibt es viel striktere Regeln als für etwas kleinere Firmen. Also es gab so einen Cut-Off-Rate, den ich leider gerade nicht im Kopf habe.
Ja. Das heißt, also auch wenn das jetzt nicht deine Branche war, aber wenn ich mir das so vorstelle, hier so eBay Kleinanzeigen, es heißt nur noch Kleinanzeigen, ne? Aber das kennen ja viele, oder Amazon hast du gesagt, bleiben wir mal bei Kleinanzeigen, so eine Plattform. Wenn ich da sehe, dass da Hehlerware an oder vermute, dass da Hehlerware angeboten wird, oder wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, sexualisierte Kommunikation erlebe oder irgendwie Fraud, also dass den Verdacht habe, betrogen zu werden, wenn mich jemand von der Plattform wegziehen will, dann kenne ich das da auch, dass man ja das melden kann. Aber du hast gesagt, das ist nicht das Einzige, sondern ihr hattet dann auch noch Vorgaben, dass das auch quasi transparent, quasi die Auswertung transparent sein müssen, also ein Reporting, wie viele Fälle es gab, plus Meldungen an die EU und so weiter. So.
Ganz genau, das ist auch noch eine, das war ein anderes Requirement. Einmal im Jahr muss man halt einen Report bereitstellen, die zugänglich sind für alle Nutzer im Internet, also nicht nur für die EU. Und in diesem Report stehen dann halt so Zahlen wie: pro Jahr haben wir so viele Fraud-Angelegenheiten geklärt oder so viele Anfragen bekommen. Wir haben das so und so schnell bearbeitet. Manche Sachen wurden automatisch behandelt, manche mussten manuell überprüft werden, dass man halt zeigt an alle Leute im Internet, dass die Firmen das halt ernst nehmen, dass sie wirklich dahinter stehen und versuchen, illegale Produkte oder Fraud-Aktivitäten zu minimieren.
Gut, das sind eben die Vorgaben. Das ist jetzt nicht the most sexiest feature wahrscheinlich. Ja, ich habe vielleicht Bock auf was anderes, aber trotzdem muss man das ja sozusagen produktiv und positiv umarmen und sagen, nehme ich an das Thema und ich versuche, jetzt kommen wir wieder aufs Produktmanagement, das so zu gestalten, dass ich das Beste trotzdem noch für mein Produkt raushole und natürlich auch effizient das mache, sodass ich das für meine Company gut raushole. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Also, ich habe jetzt in meinem Beispiel an Kleinanzeigen irgendwie so einen Fall kommuniziert und für mich wäre es okay, nach dem Motto hier, ich habe irgendwem gesagt, dass da jemand betrogen hat, dann ist es für mich eigentlich okay. Aber das Gesetz gibt vor, dass der Kunde auch noch rückinformiert werden muss, wie das dann weitergeht, ne? Hast du erzählt. Und wie bist du damit umgegangen in so einem Fall?
Ja, genau. Das Gesetz hat gesagt, dass man halt Rückmeldung geben möchte. Und als ich halt neu in die Firma gekommen bin und mit dem Compliance-Team zusammensaß und die durch die ganzen Must-Haves und Nice-to-Haves durchgegangen bin, hat das Compliance-Team mir gesagt, wir müssen dem Kunden Bescheid geben, wenn sie erstmal eine E-Mail schicken, wo gesagt wird, hallo, wir haben deine Anfrage erhalten, plus, dass man halt noch eine E-Mail schickt an den Nutzer, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Mir wurde klar vorgegeben, dass es eine E-Mail sein muss, dass man den Kunden melden muss, wie oft der Kunde eine E-Mail bekommen soll. Und das war halt ein Learning für mich, weil das, was ich jetzt gleich sagen werde, war wirklich nur Zufall. Aber ich musste für etwas anderes, für einen anderen Punkt, durch das Gesetz nochmal selber durchgehen und habe dann den Paragraph für diese Kommunikation mit dem Kunden gefunden, den ich mir dann durchgelesen habe. Und dort steht, dass man mit dem Kunden oder mit dem Nutzer halt kommunizieren soll. Aber da steht nicht, wie oft, da steht auch nicht, wann. Aber dass man halt transparent mit dem Nutzer kommuniziert. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, woher kommen diese ganzen 2 E-Mails am Anfang, am Ende, etc.
Die angeblich laut Compliance verpflichtend sind, ne? Ja.
Ganz genau. Und bin dann zu meinem Compliance-Team zurückgegangen, habe gesagt so, ich habe das und das gelesen, wo genau steht das, dass ich jetzt zum Beispiel 2 E-Mails schicken muss? Wo steht das eigentlich, dass es eine E-Mail sein muss?
Und kein Fax.
Das stimmt auch nicht. Ja, genau. Ja. Und da meinten die so, ja, stimmt, du hast recht. Dort wird nicht definiert, wie oft wir kommunizieren müssen. Dort wird nicht definiert, wie wir kommunizieren müssen. Nur, dass wir halt kommunizieren müssen. Und das habe ich dann als Information genommen, bin dann zurückgegangen zum technischen Team und habe gesagt, so, okay, was ist so das Minimal Viable Product hier? Was ist
Wann ist es gut halt genug?
Customer, ja. Wann ist es gut genug, genau. Und wo können wir den Kunden zufriedenstellen? Und da haben wir uns geeinigt, wir schicken nur eine E-Mail raus. Und das ist die E-Mail, die halt den Kunden oder den Nutzer benachrichtigt, wenn eine Entscheidung getroffen ist. Und das habe ich dann halt so zusammen mit dem technischen Team ausgemacht, bin zurück zum Compliance-Team gegangen und habe denen gesagt, so, das ist das, was wir machen. Ist das in Ordnung? Und ja, das war in Ordnung. Es gab noch ein zweites Beispiel, das ich gerne erwähnen möchte. Und zwar gab es auch eine Sache, also als wenn eine Entscheidung getroffen ist, das ist auch eine Regelung von der DSA, wenn eine Entscheidung getroffen ist und der Nutzer davon benachrichtigt wird.
Also das meinetwegen mein gemeldeter Verstoß als Fraud akzeptiert wurde oder nicht oder so eine Entscheidung.
Genau. Genau. Nehmen wir das Beispiel, es wurde nicht akzeptiert, weil das macht mehr Sinn in dem Beispiel jetzt. Dann kann ich als Nutzer dagegen protestieren, sozusagen sagen, ich bin mit eurer Meinung nicht zufrieden, sodass der Case nochmal intern geöffnet wird und dann nochmal eine Überprüfung stattfindet. Und die Compliance-Abteilung hat mir gesagt, ja, wir müssen ein neues System dafür entwickeln, wo man das einloggen kann, etc. Also die haben mir Lösungsvorschläge gegeben, wie das sein muss. Und nach dem ersten Vorfall, was ich gerade erwähnt habe, habe ich mir die Mühe genommen und habe mich hingesetzt und habe nochmal nachgeguckt, weil das halt sehr viel Zeitanspruch nimmt. So ein neues System aufzusetzen nimmt viel Zeit und wir hatten nur 3 Monate Zeit, um die ganze Firma DSA compliant zu machen. Also wir müssen halt Sachen minimieren, wo wir auch nur können. Und habe das nochmal durchgelesen, diesen Paragraph. Und da steht auch wiederum nicht, dass es ein neues System sein muss. Das heißt also, ich bin wieder halt zurück zum Compliance-Team gegangen, habe gesagt, wo steht, dass es ein neues System sein muss? Also wo steht dann die Lösung? Und dann meinte das Compliance-Team so, nee, das war unsere Idee. Aber Compliance-Teams verkaufen Ideen manchmal, als ob das ein Hard Requirement ist.
Aber das ist nicht der Fall. Das ist ein guter Punkt. Das gefällt mir sehr. Also diese Haltung einzunehmen, nur weil es von den, ich sag jetzt mal platt gesagt, von den Juristen kommt, bitte nicht immer alles sofort als Gott gegeben anzunehmen, sondern das auch freundlich, höflich zu hinterfragen. Und das geschieht, da sind wir ganz tief sofort im Stakeholder-Management, glaube ich, drin. Das geschieht oder das ist dann möglich, wenn man sehr frühzeitig und proaktiv eine Beziehungsebene zu so einem Compliance-Team aufbaut, über die man dann in so einer, ich sag mal, kritischen Frage auch über diese Brücke, ne, über die man dann gut gehen kann. Das ist mir immer so wichtig, dieses Verständnis in der Stakeholder-Zusammenarbeit herzustellen, dass ich diese Stellen, Legal, Compliance, Betriebsrat etc. frühzeitig einbinde, dann habe ich auch eine Basis, um diese Diskussion, die du gerade gesagt hast, auch zu führen. Also diese vermeintlichen bestellten Lösungen zu hinterfragen und mit denen produktiv in die Lösungsfindung zu kommen. Und das ist für mich auch Teil von Product Discovery, ne? Das ist im Endeffekt ein Feasibility Risk oder so, was ich da untersuche, oder auch Business Viable Risk. So, das heißt, letztlich ist es ja eine Form von Analyse und das, was ich raushöre aus deinen Beispielen ist, wäre der Tipp, den ich daraus ableite, mach dir die Finger als Produktmanager auch schmutzig. Sprich, nimm dir die Zeit oder zusammen mit deinem Team, das musst du nicht persönlich machen, aber das Produktteam sollte das im Zweifel hinterfragen. Da selber auch Zeit rein investieren, das besser verstehen zu wollen, weil da durch Missverständnisse, durch schriftliche Kommunikation natürlich per se, Dinge wie vorgegebene Lösungen erscheinen können, obwohl wir da noch Gestaltungsräume haben. Und damit hilft man den Compliance-Kollegen ja auch, ne? Für die ist es ja auch nichts anderes, als sich rechtlich abzusichern, dass man im Zweifel mal ein bisschen mehr sozusagen macht, um safe zu sein. Und wenn man nicht redet darüber, dann muss man den Scheiß am Ende, Entschuldigung, umsetzen. Und das ist aus Produktmanagement-Sicht vielleicht die teuerste Lösung. Ja, danke für das schöne Beispiel. Gefällt mir. Ist so ähnlich bei mir gewesen, Ich habe letztes Jahr mit einem Allfinanzdienstleister rund um das Thema ESG-Kriterien, also Environmental, Social, Governance, gearbeitet. Also sprich da aus dem Kontext der UN-Ziele, Development-Ziele, dass man das beim Abschluss von Versicherungsverträgen auch einhalten muss. Und dann hast du, es ist totenlangweilig, ne? Es ist im Endeffekt Kleingedrucktes beim Versicherungsvertrag, welche Fragen da gestellt werden müssen. Aber man sah, es gibt auslegungsfähige Gesetze. Oder anders gesagt, nur weil es ein Gesetz ist, ist das noch lange keine scharfe Formulierung oder keine Klarheit drin, sondern man hat hier Ambiguität und das erzeugt Komplexität in unserem Umfeld, weil ich Dinge unterschiedlich auslegen kann. Und das ist meiner Ansicht nach das, wo eben Gestaltungsmöglichkeiten auch in regulierten Branchen offenkundig werden. Sehr schön. Ja, dann drehen wir das doch mal. Also ich will nämlich auch wegkommen aus dieser ganzen Jammerei, die man von vielen im regulierten Umfeld hört. Man könne nichts bewegen und man wäre denn so eingeschränkt und man könnte ja eh nichts machen, weil man den ganzen Tag nur Features umsetzen müsste, die um Gesetzen zu genügen. Ich drehe das mal um. Was ist denn gut an Regulation? Lass uns mal Regulation feiern kurz. Also was findest du gut an Regulation?
Yay, Regulation. was finde ich gut an Regulation? Das ist eine sehr interessante Frage. Und ich finde, Regulationen helfen uns, sicherer zu fühlen im Internet oder bei den Produkten, die wir benutzen. Weil dadurch sichergestellt wird, dass meine Daten zum Beispiel nicht missbehandelt werden, dass halt Betrüger mich nicht irgendwie leicht kontaktieren können, etc., dass es Strafen gibt. Regulation finde ich auch gut, weil es gibt auch Regulationen, die halt vermeiden wollen, dass Monopolien, also so eine Monopolie entsteht. Und auch dafür finde ich halt zum Beispiel gut, dass es Regulationen gibt. Also es hat auch schon Vorteile. Und man hört ja immer meistens so, Europa reguliert zu viel und deswegen hängen wir der USA hinterher. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen stimmt das, aber ich bin trotzdem nicht so negativ. Also sage, Regulationen sind nur schlecht. Ich finde, wenn es Regulationen nicht geben würde, würden wir viel schlechter dastehen in Europa als in anderen Punkten.
Ja, ich denke, man muss gucken, dass man Innovation damit nicht komplett abwirkt. Aber sobald, also sozusagen Problem-Solution-Fit nicht abwirkt, aber sobald es sozusagen um Product-Market-Fit gibt, also um Marktgängigkeit von Produkten geht, da eben schauen, wo sind auch zum Beispiel ethische Grenzen jetzt von KI, ne? Da gibt's ja, also man kann viele Schweinereien machen, die wir aber einfach ethisch, moralisch nicht wollen, ne? So. Und spannende Frage dabei ist halt, wenn ich das mal weiter drehe, wenn ich sage, okay, per se hat Regulation an vielen Ecken absolut ihre Berechtigung. Ne, wie wir gerade angedeutet haben, gibt es auch Ecken, wo es übertrieben wird und wo damit auch Marktchancen abgeschnitten werden und es zu Wettbewerbsnachteilen kommt, definitiv, gerade wenn ich international denke. Letztlich ist Regulation ja eine Markteintrittsbarriere in vielen Branchen. Also bevor ich dann bestimmte Gesetze erfüllen kann, muss ich vielleicht eine gewisse Größe haben und kann das nicht zwingend mal so gerade eben, Fintech hast du eben gesagt, ne, eine Regulation ist, dass ich für bestimmte Sachen eine Banklizenz brauche. Ja. Oder wenn ich per Kreditkarte abrechnen will, wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen, ja, auch irgendwelchen Prüfungen da unterliege und so weiter. Das ist so, ja. Accept reality, sagen einige Kollegen immer dazu. Das ist Realität, wenn ich ein Produkt in dem Umfeld entwickle. Automobilindustrie ist es ja das Gleiche. Und das würde ich eben auch sagen. Lass uns aufhören, darüber rumzujammern, sondern lass uns akzeptieren, was Realität ist und lass uns dann aber diese Gestaltungsräume suchen, um eben vielleicht sogar, und die Frage möchte ich mal stellen, Wettbewerbsvorteile zu finden durch Regulation. Oder das als Katalysator für Innovation zu sehen. Gibt es da für dich was? Also wo du sagst so, hey, da ist sogar Regulation richtig positiv. Das kann ich in Wettbewerbsvorteil wandeln, oder?
Ja, also doch, ich denke schon. Weil da habe ich zwei Punkte, die ich gerne erwähnen würde. Das erste ist wieder ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, aber man hat ja kreativen Spielraum, wie man halt Regulation innerhalb der Firma oder innerhalb der Produkte implementiert. Solange sie halt konform sind, ist es gut. Und man kann sich wirklich hinsetzen und die Regulation so umsetzen, dass es ein Marktreiter wird, dass es ein Beispiel wird für so, so viele andere Firmen. Und zum Beispiel, man kann dann sagen, hey, Firma XY hat die DSA so gut implementiert, diesen Marktreiter daran, die haben User Experience beachtet, die haben, aber die sind noch mit allem konform. Ich als User merke überhaupt gar nicht, dass da so welche Sachen implementiert worden sind. Also man kann wirklich das als Katalysator nehmen, um einen Wettbewerbsvorteil zu nehmen oder beziehungsweise ist es mehr so Branding, als Branding zu sagen und sagen, hey, das ist ein gutes Beispiel, wie man das machen sollte. Aber es gibt auch Regeln, die halt super gut sind, wie zum Beispiel, und darüber haben wir auch uns kurz unterhalten ein bisschen, ist das neue Gesetz, das nächstes Jahr in Europa auch in Kraft treten wird, welches das Gesetz der Barrierefreiheit beinhaltet, wo Menschen mit Behinderungen auch das Internet so nutzen können, wie wir das benutzen können, dass es gerecht wird, etc. Und man kann auch dort wirklich nicht nur Sachen erfüllen, die man erfüllen muss, man kann auch einen extra Step gehen und sagen, wir machen sogar mehr, weil wir der Meinung sind, das Internet ist für jeden zugänglich. Und sowas, in meiner Meinung nach, so welche Sachen haben langfristig einen positiven Impact. Weil wenn ich als, nehmen wir ein Beispiel, es gibt wieder eine Firma, die ist so barrierefrei, jeder redet über diese Firma, dann werden automatisch mehr und mehr Nutzer dieses Produkt benutzen, weil sie verglichen zu anderen Produkten viel mehr auf Gleichberechtigung und Diversität achten. Also das sind so Sachen, wo ich denke, dass man halt einen Wettbewerbsvorteil rausgewinnen könnte.
Ja, spannend, dass du das ansprichst. Wir haben gerade letztens erst eine Folge aufgenommen mit Experten zum Thema Barrierefreiheit oder zu diesem Gesetz, das du gerade ansprachst. Also kommt, ich weiß gerade nicht auswendig, ob sie vor oder nach dieser Folge veröffentlicht wird. Ich glaube, vorher schon. Guck mal in unsere letzten Folgen rein. Und das erinnert mich an eine Situation bei einem Bankkunden von mir, das ich dieses Jahr hatte. Und wir waren in Gesprächen und die haben gesagt, so ähnlich wie du es beschrieben hast, wir gehen dieses Barrierefreiheitsgesetz oder so ähnlich heißt es, wir gehen das ganz proaktiv an, denn wir wollen sozusagen richtig bekannt werden als die Bank in dem Zielkundensegment, in dem wir unterwegs sind, die besonders bekannt dafür ist, ne? Und das ist zum einen, wie du sagst, Brand Awareness, aber zum zweiten ja eben auch UX, also die User Experience. Wie erlebe ich das, sodass es mich zum Beispiel, bleiben wir bei dem Datenschutzthema, nicht nervt, sondern dass ich, bleiben wir bei deinem Beispiel mit dem DSA, dass ich einfach ein gutes Gefühl habe, wenn ich auf der Plattform unterwegs bin, dass mir dabei geholfen wird, wenn da Halunken unterwegs sind. Oder ich bleibe bei dem Kleinanzeigenbeispiel, dass so die gesamte Plattform-Community auch eine gewisse Säuberungsfunktion hat auf so einer Plattform. Ja, nimm mal sowas wie Wikipedia, jetzt ein ganz anderes Beispiel. Aber da kommt, warum hat Wikipedia über all die Jahre, nach meiner Wahrnehmung, immer mehr, wie soll ich sagen, Achtung gefunden? Also Achtung im Sinne von Beachtung und Vertrauen erwirkt. Am Anfang hieß es so, Wikipedia kannst nicht zitieren, weil da steht ja irgendwie jeder Scheiß drin. Ja, die haben aber Systeme geschaffen, wo eine gesamte Community eben für eine Art Richtigkeit sorgt oder wo, ne, wo falsche Sachen sofort gemeldet werden können und dann auch wieder rausfliegen. Und das sind eben Dinge, wo ich mich sicherer, besser, komfortabler fühle in einem Service. Und das hat was mit Produktgestaltung wiederum zu tun und Produkterfolg. Ne? Sind wir wieder ganz dabei. Dennis, lass uns mal, ich gucke hier gerade auf die Zeit, so Richtung Ende der Folge nochmal so ein bisschen die Tipps zusammenfassen und darüber sprechen. Also frühe Kommunikation, haben wir eben schon mal gesagt, also früh auf so Sachen wie Compliance zugehen, sich nicht entmutigen lassen von Regulation, sondern auch mal durch dagegen treten, kreativ werden, also Gesetze sind nicht in Stein gemeißelt, also die Gesetze schon, aber vieles ist heutzutage doch Auslegungssache, finde ich. Ich glaube, weil Gesetze auch häufig so kurzfristig manchmal gemacht werden und die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die Parlamentarierin, auch nicht immer auf alle Eventualitäten ja, wie soll ich sagen, reagieren können oder sie antizipieren können, vielleicht auch durch die entsprechende Koalition so manchmal so Wischiwaschi-Formulierungen rauskommen müssen, damit die Gesetze durchkommen. Plus natürlich die Umsetzung von EU-Vorgaben, wo das Gesetze sind, die einmal für die gesamte EU gelten und dann müssen sie für uns so in Deutschland, deutschsprachigen Rechtsraum runtergebrochen werden. Da kommen dann manchmal schon so Stilblüten zusammen. Ja, was hast du noch für Tipps? Lass uns mal die Frage stellen, wie können wir Regulation positiv besetzt in unser Produktmanagement integrieren?
Ich denke, das kommt auch auf die Branche an natürlich, aber das ist ein Teil eines jeden Produktmanagers oder Produktmanagerin. Man kommt über Compliance und Regeln und Regulationen nicht hinweg. Ist egal, also in vielen Branchen ist es halt so, es wird immer mehr auch reguliert und in der Zukunft wird auch mehr reguliert, auch mit AI. Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich sein soll, wie man das halt positiv in das Leben eines Produktmanagers oder Produktmanager reinbringen könnte, weil das auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig ist. Ich zum Beispiel bin der Meinung, mir macht's Spaß, aber das liegt auch daran, ich wollte ganz am Anfang, nach dem Abitur, hatte ich eine Zeit lang überlegt, Jura zu studieren, hab's aber nie gemacht und jetzt als Produktmanager kann ich halt, ich bin jetzt kein Jurist, natürlich nicht, aber ich mache halt ein bisschen, ich arbeite sehr eng mit denen zusammen, mache dieses ganze Dokumentenlesen und es macht mir persönlich Spaß und ich denke, dass es auch anderen Produktmanagern Spaß machen könnte, aber wenn es ja auch nicht Spaß macht, dann gehört das trotzdem zum Job dazu. Und wenn ich wirklich Tipps geben sollte oder würde, wie man das am besten machen kann, ist, du bist nicht alleine. Also als Produktmanager oder Managerin hast du die Verantwortung, dass das Feature oder das Produkt, das du auf den Markt bringst oder auf dem Markt ist, dass es halt immer compliant ist. Aber du hast ein Team oder du hast Stakeholder an deiner Seite, die dich unterstützen und die auch viel Arbeit für dich auch abnehmen können. Und man muss halt ein offenes Ohr haben, wie du gesagt hast, sehr früh kommunizieren, aber auch oft kommunizieren. Das heißt also, nur am Anfang kommunizieren reicht nicht aus. Man muss halt sehr oft einen regelrechten Austausch haben mit den Compliance-Partnern. Und wie gesagt, man muss auch immer im Hinterkopf behalten, dass seine Compliance-Stakeholder nicht freiwillig dein Leben erschweren. Die wollen auch nur das Beste für die Firma. Und deswegen halt eben mit offenen Armen sozusagen das Team begrüßen und wirklich in einen Dialog mit denen gehen. Genau. Also das ist das, wie ich das am besten mache. Genau.
Ja, sehr schön. Ich, so wie du sagst, mit offenen Armen das Team, Compliance-Team oder so. Oder noch, wenn wir es größer aufhängen, ja, embrace regulation, mit offenen Armen als Produktmanager auch Regulation umarmen oder in Empfang nehmen. Wenn es mir, und das fand ich wichtig, dass du das sagst, wenn es sozusagen zu meiner Persönlichkeit passt. Und im Endeffekt, ja, wenn ich halt in einem regulierten Umfeld arbeite und da keinen Bock drauf habe und die ganze Zeit denke, will ich nicht und mir das keinen Spaß macht, da vielleicht auch mal in Nitty-Gritty reinzugehen, ja gut, dann bin ich vielleicht im falschen Kontext gerade aufgestellt. Aber wenn das Beispiel von eben, was du hattest hier mit dem Paragraphen, ne, Kommunikation an den Kunden, also wenn du das beschreibst, wie du das dann da rausgefummelt hast, rausgelesen hast, dann dahingegangen bist zu denen und dann im Endeffekt eine totale Erleichterung für euer Produktteam dadurch erwirkt hast, das ist doch Glücksgefühl. Also für mich zumindest wäre das auch Glücksgefühl zu sagen, yes, ne, da habe ich was geschafft. Wenn mir das keine Erfüllung bringt, okay, dann bin ich hier vielleicht falsch. Das heißt aber umgekehrt, für Firmen setzt die richtigen Leute auf die entsprechenden Produkte. Und wenn ihr ein hochreguliertes Produktumfeld habt, dann guckt euch bei der Auswahl der Kolleginnen und Kollegen im Produktmanagement auch an, ob das ein Match ist. Ja, wenn das Thema freier Vogel und sie oder er möchte den ganzen Tag nur, ich sag jetzt mal, rumspinnen und alles Mögliche ausprobieren, ganz im positiven Sinne gemeint, dann ist ein reguliertes, matures Produkt wahrscheinlich falsch. Ja, sondern dann muss ich eben so in den Innovationsbereich gehen. Und von daher kommt auf den richtigen Match an und Das schließt vielleicht auch die Folge ganz gut, weil wenn ich jetzt an Product People denke, ihr bietet eben ja eine Reihe, wie viel seid ihr? Irgendwie 40, 50 Leute oder so habt ihr, ne?
40,
genau. Ja. Habt ihr ja sehr unterschiedliche PM-Consultants oder Product Manager, die ihr da auf sehr unterschiedliche Kontexte auch setzen könnt. Ihr achtet wahrscheinlich auch stark darauf, wer passt wohin. Und
ganz genau.
Ja, das können wir doch heute jetzt am Ende der Folge vielleicht auch dann mitgeben. Ne? Guckt euch an, wie ist Regulation in eurer Branche aufgestellt. Nehmt nicht alles als Gott gegeben, tretet auch mal dagegen. Seid mutig, auch mal Sachen zu hinterfragen. Nicht alles sind direkt Lösungen, sondern versteht sie, das möchte ich final sagen, versteht Regulation als Problem, was bei der Benutzung meines Produktes oder Services einen mitschwingt. Ja, Dennis, für Leute, die nochmal weitere Fragen an dich haben oder weitere Erfahrungen von dir hören wollen, teilen wir gerne in den Shownotes und im Blogpost deine Kontaktdaten mit. Wie erreicht man dich am besten? LinkedIn oder so? Wahrscheinlich.
Genau, am besten über LinkedIn. Okay. Und man kann mir alle Fragen stellen. Es kann über Produktmanagement im Allgemeinen sein. Es kann über Produktmanagement im regulierten Bereich sein. Oder wenn man auch Fragen zu Product People hat, auch gerne.
Werden wir auch verlinken. Kleiner Tipp, Dennis Doan, aber geschrieben Dogan, richtig? Ne? Also um
ganz
dich
genau.
zu suchen, aber wir werden dich auf LinkedIn auch verlinken. Gut, Dennis, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Insights, die du mitgebracht hast.
Vielen Dank auch, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein paar Insights teilen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social Media Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.